Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute geht es um das Thema günstig gegen teuer. Muss es immer das High-End-Produkt sein oder kann ich auch eine Stufe darunter kaufen? Und zu diesem Thema habe ich noch den André Schmidt in der Leitung. Er ist Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins. Hallo André.
Hallo.
Und ich würde sagen, bei dem ganzen Wust und an der Menge an Teilen, die man als Mountainbiker so braucht, um seinen Sport auszuüben, das ist ja ein Equipment-Sport auch, gibt es viele Stellen, wo man vielleicht auch günstiger kaufen kann. Was verstehen wir denn eigentlich unter günstig, wenn wir von günstig sprechen?
Ich glaube, da kommt erst bei mir der studierte Germanist oder der alte Germanist durch. Ich glaube, wir neigen immer so alle dazu, das Wort günstig immer mit billig gleichzusetzen. Hm. Und dabei hat das Wort günstig eigentlich grundsätzlich immer eine ganz andere Bedeutung. Also ein günstiges Produkt ist halt einfach eins, was ja quasi in der Gunst des Besitzers dann einfach auch steigt. Und ganz klar, da sind wir, im Deutschen ist dieses Thema oder ist das Wort günstig halt oft einfach als preisgünstig besetzt. Aber man kann auch preiswert sagen. Das heißt zum Beispiel, dieses Produkt ist seinen Preis wert. Und das kann dann eigentlich auch ein relativ teures Produkt sein, auch wenn es halt auch wieder in unserer Umgangssprache etwas anders besetzt ist. Aber ich glaube, für mich ist einfach ein preisgünstiges Produkt kein billiges Produkt. Das kann billig sein, also billig im Sinne von wirklich, dass es einfach nur ein paar Euro kostet vielleicht, je nachdem, wovon wir gerade sprechen. Aber ich bin da schon meistens so bei dem Begriff günstig dann auch immer so ein bisschen in dem Begriff Preis-Leistung. Also da bekomme ich einfach, oh, jetzt ist bei mir was runtergefallen. Da bekomme ich einfach, das war was Billiges wahrscheinlich. da bekomme ich einfach was für mein Geld. Also da bekomme ich einfach einen Gegenwert, der passt und vielleicht eben nicht. Oder es ist für mich dann kein Produkt, bei dem ich zum Beispiel den Namen mitbezahle oder bei dem ich ein Feature mitbezahle, was irgendwie toll ist, was ich aber vielleicht gar nicht brauche.
Aber geht das überhaupt, den Namen nicht mitzubezahlen bei Markenprodukten? Also wir reden ja eigentlich immer über Markenprodukte bei uns im Magazin auch. Und ich glaube, die Fahrradbranche, da gibt es fast nichts, was ohne Label irgendwie über den Ladentisch oder ans Fahrrad. Ans Fahrrad kommt schon, da gibt es ja schon Sachen, die einfach keinen Namen draufstehen haben, aber du meinst jetzt wahrscheinlich, dass man halt nicht den Glanz eines Namens mitbezahlen muss, wie bei einer großen Marke halt.
Genau, so ein klassisches Beispiel ist ja, ist jetzt im Bekleidungssegment, ist ja mehr dein spezielles Thema, sowas wie Assos.
Ja.
Da zahlt man einfach, ja, ich weiß es nicht, also Assos-Hosen sind, oder überhaupt Assos-Klamotten sind definitiv High-End, sind definitiv super. Aber da hat man schon auch immer so ein bisschen das Gefühl, da zahlt man so dieses Swiss Engineering und halt dann auch irgendwie so den Kult um diesen Namen schon so ein bisschen mit. Was aber, und auch da bin ich vielleicht so ein bisschen anderer Meinung als viele andere, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich meine, wenn ich
günstiger kaufen kann, was verstehen wir denn eigentlich unter günstig, wenn wir von günstig sprechen?
Ich glaube, da kommt erst bei mir der studierte Germanist oder der alte Germanist durch. Ich glaube, wir neigen immer so alle dazu, das Wort günstig immer mit billig gleichzusetzen. Hm. Und dabei hat das Wort günstig eigentlich grundsätzlich immer eine ganz andere Bedeutung. Also ein günstiges Produkt ist halt einfach eins, was ja quasi in der Gunst des Besitzers dann einfach auch steigt. Und ganz klar, da sind wir, im Deutschen ist dieses Thema oder ist das Wort günstig halt oft einfach als preisgünstig besetzt. Aber man kann auch preiswert sagen. Das heißt zum Beispiel, dieses Produkt ist seinen Preis wert. Und das kann dann eigentlich auch ein relativ teures Produkt sein, auch wenn es halt auch wieder in unserer Umgangssprache etwas anders besetzt ist. Aber ich glaube, für mich ist einfach ein preisgünstiges Produkt kein billiges Produkt. Das kann billig sein, also billig im Sinne von wirklich, dass es einfach nur ein paar Euro kostet vielleicht, je nachdem, wovon wir gerade sprechen. Aber ich bin da schon meistens so bei dem Begriff günstig dann auch immer so ein bisschen in dem Begriff Preis-Leistung. Also da bekomme ich einfach, oh, jetzt ist bei mir was runtergefallen. Da bekomme ich einfach, das war was Billiges wahrscheinlich. da bekomme ich einfach was für mein Geld. Also da bekomme ich einfach einen Gegenwert, der passt und vielleicht eben nicht. Oder es ist für mich dann kein Produkt, bei dem ich zum Beispiel den Namen mitbezahle oder bei dem ich ein Feature mitbezahle, was irgendwie toll ist, was ich aber vielleicht gar nicht brauche.
Aber geht das überhaupt, den Namen nicht mitzubezahlen bei Markenprodukten? Also wir reden ja eigentlich immer über Markenprodukte bei uns im Magazin auch. Und ich glaube, die Fahrradbranche, da gibt es fast nichts, was ohne Label irgendwie über den Ladentisch oder ans Fahrrad. Ans Fahrrad kommt schon, da gibt es ja schon Sachen, die einfach keinen Namen draufstehen haben, aber. Du meinst jetzt wahrscheinlich, dass man halt nicht den Glanz eines Namens mitbezahlen muss, wie bei einer genau, also großen so Marke halt.
Genau, ja. So ein klassisches Beispiel ist ja, ist jetzt im Bekleidungssegment, ist ja mehr dein spezielles Thema, sowas wie Assos.
Ja.
Da zahlt man einfach, ja, ich weiß es nicht, also Assos-Hosen sind... oder überhaupt Assos-Klamotten sind definitiv High-End, sind definitiv super. Aber da hat man schon auch immer so ein bisschen das Gefühl, da zahlt man so dieses Swiss Engineering und halt dann auch irgendwie so den Kult um diesen Namen schon so ein bisschen mit. Was aber, und auch da bin ich vielleicht so ein bisschen anderer Meinung als viele andere, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich meine, wenn ich wirklich eine Assos-Hose oder eine Assos-Hose haben will, weil ich auch stolz darauf irgendwie bin, dass dann der Assos draufsteht, weil ich das cool finde, weil mir der Spirit der Marke gefällt, was weiß ich. Ja, spricht für mich da auch nichts dagegen, dann da einfach nochmal 50 oder 100 Euro mehr auszugeben, wenn ich das haben will. Ich finde, das ist bei allen Diskussionen um Preise immer ganz wichtig. Mich zwingt ja keiner dazu.
Ja.
Und das wird uns als Magazin ja oft so ein bisschen vorgeworfen, aber das tun wir ja auch nicht. Wir sagen auch keinem, kauf dir die Hose von Assos, weil alle anderen sind Schrott.
Ja,
stimmt nicht. Ja. Alle anderen sind auch super oder viele andere sind auch super, viele andere sind gut. Das ist ja das, was wir in unseren Tests versuchen herauszuarbeiten, um zu sagen, hey, das Produkt ist gut für den, das ist gut für den. Und Preis bewerten wir ja zum Beispiel gar nicht.
Genau, ja. Ja, aber gerade Assos, also gerade die Bib Short ist ja irgendwie, also ist ein schönes Beispiel, weil die spricht ein Problem an, was alle Radfahrer haben, nämlich Sitzbeschwerden oder was sie vielleicht dann nicht mehr haben wollen. Dementsprechend braucht es irgendwie eigentlich jeder. Es wird irgendwo auch Leute geben, die ohne Polsterhose fahren, vielleicht fahren die ganze Zeit im Stehen, mag sein. Aber das ist eigentlich ein sehr schönes Thema, weil Assos gibt, also es gibt auch Bib Shorts von Assos, die um 120, 130 Euro kosten. Das heißt also, und das ist dann Assos Shop, das heißt also, das ist die UVP. Oft ist der Straßenpreis ja dann auch nochmal ein Stückchen drunter. Und da sieht man sehr schön, zum Beispiel im Vergleich mit einer anderen Hose aus einer günstigeren Kategorie, von mir aus Gonzo, die können beide hervorragenden Sitzkomfort bieten. Es ist dann aber genau bei diesen etwas teureren Sachen oftmals so, dass das letzte Quäntchen eben man bei solchen Produkten bekommt. Zum Beispiel Assos, hervorragendes Beispiel, hat eine Passform, die unvergleichbar ist. Die passt eigentlich bei Leuten, die einigermaßen trainiert sind, perfekt. Das kriegen andere Hersteller dann über sehr dehnfähige Materialien hin, was immer ein bisschen dazu führt, dass es nicht perfekt sitzt. Aber das ist halt genauso dieses letzte Schippchen, was man einfach auch spürt, wenn man sehr, sehr viel fährt. Und ich glaube, dass das bei vielen Produkten auch der Fall ist, dass man halt so dieses letzte Stückchen Performance einfach dann eher bei den High-End-Sachen bekommt und es dann auch, sage ich mal, angenommen, man ist wirklich absolut fanatischer Mountainbiker und hat keine anderen 20 Hobbys noch. Warum soll man dann nicht nochmal in dem Fall vielleicht 40 Euro drauflegen und sich das Top-Produkt kaufen? Man hat ja so, also das ist dann die größte Freude, dann auch wirklich zu spüren, ja, genau dafür habe ich mir das gekauft. Aber die Frage ist natürlich, spürt man das dann auch?
Genau, und jetzt hast du gerade gesagt, und das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Punkt, ja, bei ASOS gibt es ja auch in Anführungszeichen billige Hosen, die kosten dann nur 120 Euro. Ja. Das ist aber ja für viel, da sagen jetzt ganz, ganz viele, natürlich vor allem, ja, nicht nur Einsteiger vermutlich, sondern auch viele, die viel fahren. Seid ihr bescheuert? 120 Euro, das sind 250 Mark. Viele rechnen ja immer noch in Mark.
Ja. Es ist halt
so viel, so viel gebe ich doch nicht für eine Hose aus. Da gehe ich doch zum Tchibo, da kriege ich die für 10. Mhm.
Ja.
Was sagen wir dazu oder was sagst du dazu als Hosenexperte?
Das kann auf jeden Fall funktionieren. Es ist überhaupt nicht abwegig, dass man mit solchen Produkten auch fahren kann. Ich meine, gerade das Thema Sitzkomfort ist ein sehr individuelles. Da gibt es Leute, die wollen diesen Komfort einer anderen Hose. Die würden vielleicht sich daran auch gar nicht wohlfühlen. Bei ASOS-Hosen ist es zum Beispiel so, der Schaumstoff ist relativ dick. Das mögen viele Leute gar nicht. Und je nach Fahrertyp, je nach Sitzfleisch, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich selbst bin auch, ich habe mir damals meine erste Radhose, habe ich mir bei Rose in Bocholt gekauft. Da musste man noch da hinfahren, um sich das zu kaufen. Mittlerweile kann man noch hinfahren, aber eigentlich bestellt man sich da alles. Und bin dorthin gefahren, habe mir eine Hose mit einem Nalini-Sitzpolster gekauft. Das wird heutzutage nicht mehr als Sitzpolster durchgehen. Das war eigentlich nur so ein Lappen. Damit bin ich auch 10 Jahre durch die Gegend gefahren und hatte trotzdem meinen Spaß. Insofern, ja, man kann Sachen vom Discounter, von Tchibo kaufen und damit glücklich sein. Das Problem bei solchen Sachen ist für uns in den Tests immer so ein bisschen, dass es Saisonware ist, die nur für eine sehr kurze Zeit im Handel ist. Und deshalb, in dem Moment, wo wir es getestet haben und es dann auf den Markt kommt, auf den Markt ist, ist es eigentlich schon wieder vergriffen. Aber wir haben das auch ja in der Redaktion schon besprochen, dass wir so einen Test mal machen wollen, um die, sage ich mal, in dem Fall, da kann man vom Preis her jetzt schon sagen, dass es billig ist, die billigen Sachen auch mal einfach mit unseren Teststandards zu überprüfen und zu gucken, was kann das Zeug oder was können diese Produkte. Ich will jetzt nicht abwertend klingen, ist ja auch immer eine emotionale Sache, was so Preise angeht. Und das haben wir auf dem Schirm, das wollen wir machen, kommt, sag ich jetzt mal so.
Vielleicht bleiben wir nochmal bei dem Thema Klamotten, weil ich glaube, das ist für viele auch noch spannend. Es gibt ja auch jetzt im Bekleidungsbereich, klar, jetzt ob jetzt eine Sportsocke, die kriegt man, glaube ich, wirklich schon für wenig Euro und die funktioniert. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die dann tatsächlich sehr technisch auf einmal auch werden. Also das berühmteste Beispiel ist natürlich irgendwie die Regenjacke, weil die soll ja ganz viele Sachen irgendwie gleichzeitig können. Die soll irgendwie winddicht sein, das sind, glaube ich, alle. Die soll wasserdicht sein, da hört es dann bei einigen schon auf. Und die soll aber auch noch, das Wort ist irgendwie eigentlich auch ein falsches, aber wir benutzen es ja selber auch, sie soll auch noch atmungsaktiv sein. Das heißt, man soll eigentlich von innen wie von außen in dieser Jacke trocken bleiben, auch wenn man bei 20 Grad im Regen fährt. Schaffen das denn wirklich nur teure Produkte oder gibt es da auch günstigere und vor allem, wo fängt denn da günstig dann an?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir haben, also ich habe ja auch zusammen mit dem Outdoor-Magazin eine Art von Prüfstand entwickelt für unsere Regenjackentests. Dieser Prüfstand entspricht einem 10-minütigen Platzregen, der in den Alpen passiert. Also da kommt in kürzester Zeit extrem viel Wasser runter. Das ist kein Geheimnis, wie wir das machen. Ich setze mich dafür auf einen Rollentrainer, beziehungsweise ich spanne ein Mountainbike in einen Rollentrainer ein. Zwei Rasensprenger von Gardena sind so angebracht, dass die mich von oben und von teilweise hinten, beziehungsweise ja hinten oben beregnen. Und die gehen immer so nach vorne, nach hinten und die bewegen sich die ganze Zeit und sprühen Wasser auf mich, als ob es halt Hunde und Katzen regnet. Und das ist zugegeben ein harter Test, der zeigt aber im Zeitraffer, was eine Jacke, also wo eine Jacke sozusagen ihre Schwachstellen und ihre undichten Stellen hat. Und da ist es nun mal so, dass in den Tests es schon sein kann, dass eine Jacke, ich sag mal im Bereich 150 Euro, komplett dicht ist. Es ist aber gerade beim Thema Regendichtigkeit und Wasserdichtigkeit ist es ein extremes Detailproblem, dass innerhalb zum Beispiel ein Faden, der unter einem Tape hervorguckt, das ist nur ein kleiner Faden, der kann innerhalb von 3 Minuten einen Fleck im Bauchbereich oder im Rücken erzeugen, der so groß ist wie eine Schallplatte. Für alle, die keine Schallplatten mehr kennen, das ist also ein sehr großer Fleck. Ich sag mal so groß wie eine Pizza. Das kann sich ungefähr, also wie eine mittelgroße Pizza, 33 Zentimeter oder wie groß die sind, keine Ahnung. Das kann sich jeder vorstellen. Und das ist natürlich eine Sache, wenn das nach 3 Minuten passiert und es dann noch eine Viertelstunde weiter regnet, dann bin ich natürlich nach 5 Minuten komplett durchnässt. Bin von mir aus in den Alpen auf einem Alpencross und möchte zur nächsten Hütte kommen. Und dann ist es in den Bergen ja auch noch kalt. Das heißt also, ich bin nach 5 Minuten eigentlich schlotternd, zähneklappernd am Berg und frage mich, ob ich das eigentlich noch überleben soll, bis zur nächsten Hütte zu kommen. Und das Problem in dem Bereich ist auch, das ist im Vergleich zum Komponenten bei Mountainbikes, alles noch sehr viel Handarbeit ist. Also so Tapes in einer Jacke, die werden per Hand aufgeklebt. Oft erfolgt der Zuschnitt auch per Hand. Dann sitzt da eine Näherin, die zieht die Nähte durch eine Maschine. Wenn die mal liest und das Ding daneben geht und dann das Tape irgendwie falsch aufgeklebt wird, ist es sofort komplettes Desaster. Dafür gibt es natürlich Qualitätskontrollen. Aber es ist schon so, dass ein gewisser Fertigungsstandard sich automatisch in der Qualität der Jacke zeigt. Und jetzt mal ganz banal gesagt, eine dichte Jacke kann man sich auch aus einem Müllsack basteln. Da dreht man den um, schneidet oben ein Loch rein und an den Seiten und klebt dann da nochmal ein bisschen Plastik drum. Das Problem wird nur sein, dass man darin fürchterlich schwitzen wird. Und dementsprechend ist, wie du schon gesagt hast, die Anforderung an eine solche Jacke, die soll dann ja auch noch Taschen haben. Und am besten auch noch eine Belüftung für die Leute, die dann doch noch so viel schwitzen. Und jede Naht, die dazukommt, erzeugt eine potenziell undichte Stelle, die wieder abgedichtet werden muss. Und da ist man dann, sage ich mal, schnell in dem Bereich, dass es also in unserem Test auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Wir geben ja, also ich gebe immer noch ein Gut, wenn es sozusagen ein kleines Leck ist. Also was vielleicht jetzt nach 5 Minuten so einen Handteller großen Flecken erzeugt, was ja eigentlich, was man auch nicht möchte, aber der Test ist halt eine Extremsimulation oder die Simulation einer Extrembedingung. Aber da merkt man dann schon sehr klar, dass es Jacken gibt, die absolut dicht sind, aber die kosten dann halt auch 150 Euro plus. Und wenn man jetzt, sage ich mal, sehr, sehr günstige, schrägstrich vielleicht auch billige Sachen kauft, kann es passieren, dass die nach der dass die erstmal dicht sind, aber nach der dritten Wäsche lösen sich die Tapes oder das Material ist an sich schon so wenig atmend. Ich sage es jetzt auch mal so, weil wenn man es korrekt ausdrückt, versteht es keiner atmungsaktiv, ist einfach ein schönes Bild, dass man darin sich kaputt spitzt oder die Jacke halt beim Tragen eines schweren Rucksacks anfängt, undicht zu werden oder ähnliches. Aber auch da haben wir auf dem Zettel, dass wir einen Test von sehr günstigen Discounterjacken machen wollen und dann einfach mal schauen, wie die in unserem Prozedere sich verhalten. Auch noch ganz kurz vorangestellt, bei uns ist es so, wenn wir einen Regenjackentest machen, dann werden die auch per Waschmaschine so oft durchgewaschen, dass das einen Lebenszyklus von ungefähr 1,5 bis 2 Jahren simuliert. Dementsprechend ist das also schon ein harter Test. Aber wie gesagt, es gibt Jacken, die das bestehen und dementsprechend bildet sich dann auch der Preis in der Performance ab. Ja. Wie ist das denn, jetzt komm, gehen wir mal, oder möchtest du noch was zum Bereich Bekleidung fragen, oder?
Ja, ich habe eigentlich noch eine Frage, die, die glaube ich, viele sich stellen, die sowohl Bekleidung, Softparts, wie auch, glaube ich, Hardparts angeht. Aber Es ist schon eher ein typisches Bekleidungsthema. Ich glaube, viele Leute wären bereit, mehr zu zahlen, wenn sie dafür wüssten, das wird irgendwie in Europa hergestellt, das ist Bio, das ist umweltverträglich. Da sind wir in der Radbranche aber ganz ehrlich gar nicht so weit, oder?
Es kommt. Also Gore hat ja auch, also Gore-Tex, beziehungsweise Gore, die Firma, die die Bekleidung herstellt, hat ja für, ich glaube, 2021, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch den Ausstieg aus den PFC-Stoffen, das sind die schädlichen Stoffe, letztlich Teflon, was als Moleküle in die Umwelt gelangt, sich auf die Agenda geschrieben. Bei VD ist ja auch ein, also VD ist ja auch ein Hersteller zum Beispiel, der sehr viel im Bereich ökologisches Bewusstsein und faire Produktionsbedingungen macht. Bei mir ist es so, dass ich in den Testbriefen eigentlich immer das Herstellungsland dazu schreibe. Es gibt definitiv Produkte, die werden in Europa hergestellt. Aber es ist natürlich so, dass vieles auch aus China oder anderen Ländern kommt, wo das Lohnniveau vielleicht nicht so gut ist.
Oder die aber dann trotzdem genauso teuer sind oder sogar die teuersten Sachen.
Die sogar zum Teil, genau, ja, die sehr teuer sein können. Da ist es dann sozusagen, ich meine, da ich jetzt auch nicht hinfahren kann und überprüfen kann, wie dort die Produktionsbedingungen sind, schreibe ich das Produktionsjahr rein und dann ist es jedem selbst überlassen, so ein bisschen, bitte?
Den Produktionsort, nicht das Jahr.
Entschuldigung, das Produktionsort. Und dann muss man sozusagen als Käufer selbst sich überlegen, ob man das machen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Brillentest, war ich ganz überrascht, dass irgendwie echt eine Menge Brillen in Europa hergestellt werden. Und es ist auch nicht nur eine schöne Möglichkeit, um die europäische Wirtschaft in Post-Corona-Zeiten oder in Corona-Zeiten zu unterstützen, mit indem man damit ein bisschen Geld in der eigenen Umgebung behält.
Aber Made in Germany oder Made in Europe ist nicht automatisch teurer?
Nee, ist nicht.
Also zumindest für den Endkunden nicht?
Nee, nicht unbedingt. Also das ist definitiv nicht der Fall. Nee, das ist so ein bisschen, das hängt sehr stark von der Marke ab, wo sie produzieren lässt. Aber es gibt zum Beispiel die Firma Löffler, die stellt fast ausschließlich, ich glaube, die stellen sogar ausschließlich in Europa her. Der Zuschnitt zum Beispiel für die Softshelljacken, der wird in Österreich gemacht. Dann wird es, glaube ich, in Rumänien vernäht oder es ist Castelli ist ein Hersteller, der in Europa herstellt. Da gibt es schon einige Hersteller, die das machen. Und es ist nicht automatisch haltbarer dadurch, aber man sieht schon an der Verarbeitungsqualität sehr häufig, dass es hochwertiger ist. Ja. Was ich jetzt so ein bisschen, ich habe ja gerade das Thema Handarbeit angesprochen, was ich so ein bisschen, und ich kenne mich ja nicht so gut im Bereich Komponenten jetzt aus, das ist zumindest nicht mein Spezialgebiet, aber wenn ich mir jetzt eine Federgabel angucke, wie viel ist denn da noch Handarbeit? Wie viel kann denn da eigentlich sozusagen in Anführungsstrichen schief gehen? Ich habe ja sozusagen ein bisschen den Spaß oder den Vorteil bei meinen Tests, dass ich auch sagen kann, also das wollte ich auch noch kurz sagen, es gibt zum Beispiel auch banale Konstruktionsfehler bei Regenjacken. Da ist dann die Abdeckung der Tasche, die zeigt nach oben. Das heißt also, wenn ich mich da draufsetze aufs Rad, dann wird der Regen schön wie bei einer Regenrinne direkt in den Reißverschluss geleitet und ich bin ruckzuck pitschnass. Das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt sich eine Federgabel kauft, da sind die Unterschiede ja wahrscheinlich eher im Detail, Beschichtung, Gewicht oder...
Ja, in gewisser Weise schon. Also jetzt so ein bisschen der Reihe nach. Was bei der Federgabel tatsächlich Handarbeit ist, ist das Assembling, also das Zusammenstecken. Das wird nicht maschinell gemacht, zumindest meines Wissens nach nicht. Ich konnte mir das bei Fox mal angucken, und zwar wirklich in Amerika, also in Kalifornien. Da werden die High-End-Gabeln von Fox, ich glaube noch immer, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber werden da quasi per Hand entmontiert. Das heißt aber, dass das Chassis, die Rohre, auch die Kartuschen innen drin, das kommt alles fix und fertig aus Taiwan oder aus China. Wird aber dann noch von Hand zusammengesteckt. Auch zum Beispiel das Öl wird von Hand nachgefüllt. auch natürlich geprüft, das muss ja genau exakt richtig sein. Die komplette Schmierung, das wird tatsächlich alles von Hand gemacht. Und auch da sieht man dann schon auch Unterschiede natürlich zwischen sehr günstigen Firmen oder sehr preiswerten Firmen und eher teuren Edelfirmen wie Nummelfox. Da ist dann einfach die Endkontrolle die bessere. Also bei Fox kann man wirklich schon sagen, das ist ganz, ganz selten, weil wir haben ja den Vorteil dadurch, dass wir die Bike-Tests ja auch machen, fahren wir ja auch nicht nur an die 100 Bikes im Jahr, sondern auch an die 100 Federgabeln im Jahr. Mhm. Und bei Fox ist das wirklich ganz, 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 ganz selten, dass du da mal eine Gabel in einem Komplettrad hast, die nicht so funktioniert, wie du es gewohnt bist. Also die funktionieren fast immer alle gleich, was ein sehr hohes Qualitätsmerkmal ist. Und das hast du dann bei anderen Herstellern schon weniger. RockShox hat das inzwischen ganz gut im Griff. Die hatten da früher zum Beispiel, obwohl sie auch eher auf der teuren Seite sind, deutlich größere Probleme mit. Die hatten einfach mehr Qualitätsschwankungen da drin. Da hatte man immer mal wieder dann im Bike-Test eine Gabel, wo du gedacht hast, für Gott nochmal, was ist denn mit dem Ding los? Das sind auch gerade bei Federgabeln, da reden wir halt auch von Millimeterarbeit oder besser gesagt noch von weniger als Millimeterarbeit. Weil wenn da irgendwo ein Standrohr mit dem Taucher nicht ganz in der Flucht ist, wenn sich das minimal verkantet, schon funktioniert die Gabel deutlich schlechter. Und das merkt man im ersten Moment gar nicht so. Das merkst du oft dann, gerade wenn du das im Vergleich natürlich dann mit einem anderen Fahrrad fährst und du merkst einfach, hey, das gibt's doch nicht. Warum kommen da die Schläge so viel härter irgendwie durch? Mhm. Obwohl die ja wenn du da von außen drauf guckst, dann federt die auch. Aber es ist eben halt einen Tick schlechter. Ansonsten mal so ganz generell zu Parts. Das Niveau ist sehr, sehr hoch. Das liegt natürlich auch in gewisser Weise am Gesetzgeber. Also es darf ja schon gar nichts auf den Markt kommen, was irgendwie gefährlich ist. Also alle Teile am Rad müssen gewissen Normen unterliegen. Das haben wir im Zubehörbereich ja teilweise auch. Ein Helm zum Beispiel hat eine DIN-Norm. Und das ist völlig egal, ob der für 5 Euro beim Aldi auf dem Wühltisch liegt oder halt für 250 Euro von Specialized Scott oder wem auch immer kommt. Die Prüfnorm ist dieselbe.
Das ist ein sehr schönes Beispiel übrigens auch für dieses Thema Discounter. Darf ich da kaufen? Ein Helm, den man in Deutschland kauft, der muss immer die Norm erfüllen, sonst darf er gar nicht verkauft werden. Dementsprechend ist das eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass man tatsächlich auch billig kaufen kann.
Ja. Genau, aber man hat halt seine Nachteile, gerade beim Helm. Mhm. Dann ist der Aldi-Helm wird wahrscheinlich einfach 100 Gramm schwerer sein. Der wird schlechter belüftet sein. Der wird ein simpleres Tragesystem haben oder Anpassungssystem haben. Alles wiederum die Frage, brauche ich das überhaupt? Also fahre ich eh nur zum Bäcker, dann kann mir die Belüftung von dem Helm ja relativ egal sein. Mhm. Passt der mir? Mhm. Dann ist es auch egal, weil das ist beim Helm ja das A und O. Wie gesagt, per se sind die sicher. Also sicher im Rahmen der Prüfung. Aber wenn der Helm mir nicht passt, wenn er schlecht sitzt, dann nützt mir die ganze Prüfnorm natürlich nichts, weil dann fliegt er mir vorher vom Kopf. Also deswegen ist es da natürlich, kann man beim Helm wiederum sagen, allererste Richtlinie, das Ding muss passen. Mhm. Danach kann ich dann gucken, wofür gebe ich mein Geld aus? Für eine gute Belüftung, für ein geringes Gewicht, vielleicht auch für eine tolle Optik.
Das ist genau auch so ein Punkt, ja. Also viele Leute sagen ja auch einfach, der Helm sieht doof aus, den will ich nicht tragen. Und dann trägt man ihn auch nicht, dann kann er natürlich auch nicht schützen.
Dann schützt er ganz, ganz schlecht, genau.
Genau.
Ja. Nein, aber zurück zu den Parts, da ist generell ab einem bestimmten Niveau, bei Schaltung sagen wir zum Beispiel immer ab Shimano Deore Niveau, da ist alles absolut tauglich zum Mountainbiken. Da braucht der Normalfahrer eigentlich nicht viel mehr. Und das ist gerade beim Thema Schaltung oft ganz spannend. Da achten alle immer auf das Schaltwerk. Boah, das muss ein XT-Schaltwerk sein oder ein XTR oder bei SRAM von mir aus XX1 oder XO1. Dabei ist das Schaltwerk so ziemlich das Unwichtigste daran, weil die Technologie in dem Shimano Deore-Schaltwerk und im Shimano XT-Schaltwerk ist quasi dieselbe. Also rein, was das Schalten angeht, machen die exakt dasselbe. Das XTR-Schaltwerk ist leichter, das hat ein bisschen edlere Materialien, das hält vielleicht dadurch auch eine Saison länger. Das sieht schicker aus. Aber ansonsten ist da kein Unterschied. Vor allem ist da kein Unterschied in der Schaltqualität, rein was das Schaltwerk angeht. Das merkt keiner. Und wir sprechen da von einem Preisunterschied, der gigantisch ist. Du kriegst für den Preis eines Shimano XTR Schaltwerks, kriegst du eigentlich eine komplette Deore-Gruppe. Also mit Kurbel, mit Hebel, mit Kette, mit Kassette. Das ist halt wirklich enorm dafür, dass da eigentlich, was die reine Fahrqualität, also das, was du auf dem Trail oder auf dem Schotterweg spürst, überhaupt kein Unterschied ist. Die Unterschiede liegen nämlich da witzigerweise an ganz anderen Teilen. Da liegen die Unterschiede zum Beispiel eher am Schalthebel. Mhm. Ein teurerer Schalthebel, sowohl bei SRAM wie auch bei Shimano, hat mehr Features. Der ist ergonomischer. Da kann man zum Beispiel mehr Gänge mit rauf oder runter auf einmal schalten. Auch da wieder, man muss überlegen, will ich das? Brauche ich das? Ist das toll? Ich finde es toll. Also ich bin zum Beispiel jemand, der immer darauf achten würde, einen Top-Schalthebel zu haben. Weil ich da einfach einen Unterschied spüre. Beim Schaltwerk, wie gesagt, spüre ich keinen Unterschied. Bei der Kurbel, ob da jetzt, ob die aus Carbon ist oder aus Alu, das merke ich nicht beim Radfahren. Ich merke es auf der Waage, klar.
Mhm, ja,
auf der Waage. Beim Radfahren an und für sich merke ich das nicht. Und deswegen lohnt es sich da so ein bisschen genauer hinzugucken. Oder ein anderes Beispiel auch von Schaltung oder Antrieb ist die Kette. Das fällt uns gerade bei SRAM immer wieder auf. Die Top-Ketten von SRAM sind aus viel hochwertigen Materialien, die sind besser legiert, die sind rostfrei und so weiter. Die halten einfach teilweise dreimal so lange wie die ganz billigen Ketten von SRAM. Die kosten dann auch das Dreifache, aber das kann man sich dann ausrechnen. Also vielleicht kosten sie nämlich nur das Doppelte und wenn sie für das Doppelte dreimal so lange halten, dann kaufe ich mir auch lieber die teure Kette, als dass ich mir dreimal, also jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, hält die eine Kette 3 Jahre und die andere hält nur 1 Jahr, dann kann ich mir das ziemlich leicht ausrechnen, was am Ende wirklich, und jetzt kommt das berühmte Wort, was am Ende billiger ist. Dann ist nämlich die teure Kette am Ende die billigere. Also das kann schon mal ganz spannend sein. Da muss man wirklich Part für Part immer mal wieder hingucken. Und ansonsten vielleicht mal noch für alle, die da so ein bisschen überlegen, gibt es mal noch so zwei, drei Leitsätze. Also wo merkt man das am meisten? Immer bei den Parts, die am nächsten zum Boden sind.
Aha.
Reifen, Laufräder. Das sind das sind die beiden Parts, an denen ich am meisten einen Unterschied spüre. Ganz logisch, das eine ist rotierende Masse oder beides ist rotierende Masse und das eine stellt einzig und allein den Kontakt zwischen Rad und Boden her. Das heißt, am Reifen würde ich nie sparen. Auch wenn die zum Beispiel die Performance-Reifen von Schwalbe, also die abgespeckteren Versionen oder die etwas preiswerteren Versionen, die dann teilweise auch in anderen Ländern hergestellt werden als die Top-Modelle, da gibt es dann spezielle Fabriken sogar für, die sind gut, das sind wirklich super gute Reifen, aber die teureren Reifen sind definitiv besser und zwar so viel besser, dass man es spürt. Und warum sollte ich ausgerechnet beim Reifen da irgendwas riskieren? Also da gebe ich wirklich die 20 Euro mehr für aus. Und bei den Laufrädern ist es halt einfach, da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen länger ausholen, aber bei den Laufrädern ist es halt einfach die rotierende Masse. Die spürt man einfach. Also wenn ein Laufrad vergleichsweise jetzt in derselben Kategorie 500 Gramm weniger wiegt, dann macht das viel, viel, viel mehr aus als ein 500 Gramm leichter oder schwererer Rahmen. Weil diese 500 Gramm, die muss ich mit jedem Pedalhub beschleunige ich die immer wieder. Klar, die sind dann irgendwann mal beschleunigt, dann spürt man das nicht mehr so doll. Aber man spürt das einfach. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl mit einem leichteren Laufradsatz. Es ist auch ein agileres Fahrgefühl. Also sogar das Kurvenhandling geht besser. Glaubt man nicht, ist aber so. aber gerade beim Thema Laufrad muss ich immer einen Satz sagen, den Keith Bontrager mal gesagt hat, der nicht nur für Laufräder gilt, der gilt für eigentlich alles am Fahrrad. Und Keith Bontrager, für die ihn nicht kennen, gehört auch zu den Legenden der Mountainbike-Szene oder so, zu den Urgesteinen, also zu den Erfindern quasi. Also der war auch ehemaliger Rennradfahrer und ist dann aber auch so in dieser Clique um Gary Fischer gelandet. Also den Jungs, die wirklich da in Kalifornien das Mountainbiken erfunden haben. Und Keith Bontrager hatte früher auch eine eigene Firma, hat total geile Hardtails gebaut. Richtig schöne Stahlbikes. Sündhaft teuer, wenn man jetzt noch eins kaufen will. Also
gebrauchen. Ich hatte mal Magnesium-Bar-Ends von Bontrager.
Ja, super tolle Sachen. Sehr schönes Logo auch. Ja, musste seine Firma dann, so wie eigentlich alle dieser alten Heroden, die waren, das waren alles gute Fahrradfahrer oder exzellente Fahrradfahrer und das waren alles Visionäre, nur keiner von denen konnte leider mit Geld umgehen, deswegen mussten ja alle ihre Firmen verkaufen.
Tom Ritchie hat es, glaube ich, geschafft, oder?
Tom Ritchie ist der Einzige, der dem angeblich seine Firma noch gehört, ja.
Ah, ja.
Also es ist zumindest kein anderer da drin, die Firma heißt immer noch so und kann gut sein, dass er Anteile verkauft hat inzwischen, aber ihm gehört die Firma noch, genau. Und Keith Bontrager wurde halt irgendwann von Trek geschluckt quasi und seitdem führt Trek den Namen noch fort, aber Keith selber ist da quasi raus, also der hat nur noch seinen Namen abgegeben. Was war jetzt das wirklich Wichtige, was Bontrager A erfunden hat? Man kann nicht sagen, er hat das Laufrad erfunden, aber er hat es revolutioniert, indem er die ersten Alu-Laufräder für Mountainbikes gebaut hat. Ich weiß gar nicht, ob die damals noch gelötet waren, keine Ahnung. Und damit hat er das Mountainbiken auch wieder ein Stück weit revolutioniert, weil die Jungs sind ja damals, muss man ganz ehrlich sagen, die sind ja auch nur bergunter gefahren. Mit diesen die hatten ja irgendwie 30 Kilogramm schwere, schwere Beachcruiser, da konnte man ja gar nicht den Berg mit hochfahren. Also hatten ja auch keine Gangschaltung, nichts. Die sind ja immer mit dem Truck hoch da auf den Mount Tam und dann runtergedonnert.
Welchen Motocross-Reifen, glaube ich, oder so.
Ja, ganz wahnsinnig. Und dadurch, dass Bontrager dann auf einmal Laufräder gebaut hat für die Jungs, die irgendwie ein Kilo oder zwei Kilo leichter waren als diese Stahldinger, die vorher hatten, wurde das Mountainbike auf einmal bergauf fahrbar.
Mhm.
Also der hat quasi, klingt jetzt ein bisschen blöd, den Uphill erfunden. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, Keith Bontrager wurde irgendwann mal gefragt, hey, Laufrad, was kaufe ich denn da? Was sind so deine Empfehlungen? Und da hat er gesagt, das hat er einfach so einen Merksatz gesagt, light, strong, cheap, pick two. Also auf gut Deutsch, man kann von diesen drei Sachen immer nur zwei haben. Du kannst ein Laufrad haben, das ist leicht und das ist billig. Dann wird es aber nicht strong sein, dann wird es nicht stabil sein. Mhm. Du kannst ein Laufrad haben, das ist preiswert und das ist stabil, dann wird es nie leicht sein.
Mhm.
Oder du hast ein Laufrad, das, was wir natürlich alle wollen, das ist leicht und das ist stabil, also steif, robust, breite Felge, whatever, dann wird es aber nicht billig sein. Also dann wird es teuer sein. Und das zieht sich irgendwie durch alle Parts hindurch. Das kannst du dann zum Beispiel beim Lenker wieder genauso spielen. Wenn du einen robusten Alu-Lenker hast, dann ist der preiswert, aber eben nicht leicht.
Mhm.
Hast du einen Carbon-Lenker von Synthase Raceface, also Top-Qualität, dann ist der leicht, dann ist der stabil, dann kostet der aber halt auch mal 150 Euro. Dann kannst du natürlich jetzt auch bei eBay mal gucken und dann wirst du Carbon-Lenker finden, die sind noch leichter als der von Synthase, die kosten noch niemals was, also die sind saugünstig, die fallen halt irgendwo in China vom Band. Ja, ganz ehrlich, da fahre ich keinen Meter mit. Also vielleicht halten die, vielleicht halten sie aber nicht. Und wenn sie nicht halten, dann tue ich mir unfassbar weh. Und das ist halt auch, das wäre so eigentlich so jetzt der letzte Merksatz, nirgendwo da sparen, wo man sich wehtun kann. Also echt nicht am Lenker sparen. Wenn ein Lenker bricht, dann ist das fatal. Bremse halb so wild. Günstige Bremsen.
Wollte ich gerade fragen, was ist mit Bremsen? Kann man da auch billige Bremsen kaufen?
Ja, tatsächlich ist es
schlechter.
Nee, gar nicht mal. Shimano hat zum Beispiel diese so M520 heißen die gruppenlose Bremsen, Vierkolbenbremsen, super Bremse. Fahre ich an einem EMTB gerade.
Oder sind die leichten vielleicht sogar schlechter, weil sie weniger Material haben und deshalb dem Druck mehr nachgeben?
Ja, sind sie.
Okay.
Sind sie in der Tat. Kommt halt einfach bei der Bremse auf den Einsatzzweck an. Möchte ich eine super leichte Cross-Country-Bremse, dann kann ich selbst die teuerste nehmen, die es da gibt. Die wird nicht so toll bremsen wie eine vergleichsweise preiswerte Enduro-Bremse. Eben genau, weil du sagst, da ist nicht genug Material dran, da kann die Hitze gar nicht so gut raus.
Mhm.
Da ist das Thema Gewicht wirklich sehr auf den Einsatzbereich ja, hängt sehr vom Einsatzbereich ab. Und wo sind da die Unterschiede bei den Preisen? Vor allem halt oft im Thema Ergonomie. Also bei den teuren kriegt man halt oft schöner geformte Carbonhebel, die liegen ein bisschen schöner am Finger an. Und dann sind es Features, also dass ich zum Beispiel am Bremshebel eine Druckpunktverstellung habe, braucht aber eigentlich auch keiner. Reichweitenverstellung vom Hebel braucht jeder, ja, Druckpunktverstellung, boah, muss man nicht haben. Und wie gesagt, da gibt's sehr viele Bremsen inzwischen, die vergleichsweise preiswert sind, gerade jetzt von Shimano, und die absolut gut bremsen. Die sind sicherlich schwer, klar, da zahlt man dann, aber ja, man zahlt halt für 100 Gramm mehr, auch 100 Euro weniger. Muss man sich halt auch so ein bisschen wieder bewusst sein. Und ansonsten letzter Tipp zum Thema Bremsen. Bei einer Bremse gibt es ein sehr preiswertes Mittel, die besser zu machen, nämlich eine größere Bremsscheibe nutzen. Also ist auch da, immer bevor ich jetzt denke, hoch, ich hätte gern ein bisschen mehr Bremskraft, und bevor ich dann irgendwie 300 Euro für eine Top-Bremse ausgebe, lieber erstmal 20 Euro für eine große Bremsscheibe und einen anderen Adapter ausgeben, 200er Bremsscheibe nach vorne machen, 180er nach hinten oder am E-Bike oder am Enduro sogar 200er auch nach hinten und einfach mal ausprobieren und mal gucken, was sich da tut, oder bessere Belege reintun. Und noch viel wichtiger, Bremse entlüften. Also gerade bei der Bremse machen viele, viele Leute auch viel falsch, weil sie nicht richtig pflegen und denken dann, boah, was ist das für eine schlechte Bremse? Nee, da gibt's keine, also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Shimano Akera oder sowas kaufe, was wirklich für Trekkingräder, für Cityräder entwickelt ist, das passt nicht an Mountainbike. Aber selbst unterhalb von Shimano Deore gibt es bei Shimano Bremsen, die jeden von uns, und auch wenn er 120 oder 130 Kilo wiegt, absolut sicher bremsen. Überhaupt kein Problem.
Ja, das ist ein schönes Beispiel bei dir auch, was du gerade genannt hast, Cross-Country, super leicht Bremse. Das gibt's ja im Zubehörbereich, gibt's ja auch spezialisierte Parts, zum Beispiel Schuhe. Es gibt ja Cross-Country-Race-Schuhe, die kosten knapp 400 Euro. Da ist dann der S-Works-Schuh von Specialized das schönste Beispiel. Der hat dann super edle Metallboa-Verschlüsse, die extrem präzise arbeiten und einrasten. Der Schuh ist super leicht, ultra steif. Er sitzt auch noch gut, also er trägt sich auch noch angenehm. Und das ist so ein Punkt, wo man auch wieder feststellen kann, wenn man wirklich das Allerletzte rausholen will und sonst keine Hobbys oder keine Geldsorgen hat, dann kann man sich sowas kaufen. Man muss das natürlich nicht kaufen.
Ja, aber der hat auch ein Problem, der Schuh. Ich bin ihn selber mal gefahren.
Du bist damit über eine Schotterpiste spaziert und hinterher war er kaputt.
Nein, auch der, ich meine, der kostet, wie du gerade sagst, Schuh für 400 Euro, aber der tritt auch nicht von alleine.
Ja. Ja, klar.
Also ganz verrückt. Hätte ich jetzt erwartet für den Preis, dass man mitreden muss, aber tut er nicht. Und das zeigt es natürlich auch wieder. Also in allererster Linie kommt es natürlich auf den an, der da im Sattel sitzt. Aber wenn es um das letzte Quäntchen geht, und ich glaube, du hast es mal gemessen, oder zumindest hattest du es mal irgendwo in der Geschichte drinstehen, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil das Gewicht von dem Schuh, trete ich ja jedes Mal mit jeder Pedalumdrehung, muss ich das ja wieder hochheben.
Genau.
Klar, das hilft wahrscheinlich auch bei der Pedal nach unten, weil es ein bisschen schwerer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, diesen Hub, den man jedes Mal wieder machen muss, der ist tatsächlich messbar. Und wenn man das dann irgendwie auf eine 3-Stunden-Tour hochrechnet oder auf ein 2-Stunden-Marathon-Rennen, dann kommen da, glaube ich, ein paar Kilo zusammen, oder?
Da kommt einiges zusammen, ja. Das Lustige war, ich habe dazu auch einen Leserbrief bekommen, in dem der Leser monierte einen zunächst mal total nachvollziehbaren und verständlichen Einwand, der gesagt hat, wenn ich jetzt rechts, also man nimmt ein paar Schuhe und das eine wiegt 600 Gramm, das andere wiegt 700 Gramm. Da muss ich bei dem 700 Gramm Schuhpaar pro Seite 50 Gramm mehr heben. Der hat aber natürlich jetzt eingewandt und gesagt, dadurch drücken dann aber auch auf der linken Seite 50 Gramm mehr runter. Also ist letztlich das Gewicht des Schuhs doch völlig egal. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt eigentlich, würde dann stimmen, wenn man eine Waage hätte, auf die man treten muss und nicht eine Vorwärtsbewegung. Der Punkt beim Radfahren ist ja, dass man vorwärts treten muss. Und angenommen, man hätte jetzt, man würde sich auf eine Waage stellen und rechts und links den Schuh draufstellen, dann ist es natürlich so, dass die Waage dann horizontal ist und dass der Gewichtsunterschied nicht vorhanden ist. In dem Moment, wo man aber eine Kreisbewegung mit dem Fuß ausführen muss, spielt das Gewicht des Schuhs tatsächlich eine Rolle. Denn die Aufwärtsbewegung beim Treten und auch die Abwärtsbewegung sollte ja idealerweise eine Kreisform sein. Das kriegt niemand hin, das kriegen selbst Tour de France-Profis nicht hin, weil man dann in alle Richtungen absolut identisch die Kraft aufbauen müsste. Das bringt der physiologische Apparat des Menschen auch gar nicht zustande. Aber es ist so, dass schwerere Schuhe eine andere Hebungskurve erzeugen und man dadurch dann unrunder tritt, weil immer wieder das Gewicht auf der anderen Seite beim Überwinden des Todpunktes, also 12 Uhr und 6 Uhr, da eine Rolle spielt. Und man kann jetzt natürlich sagen, 100 Gramm, merke ich das, ja oder nein? Ich würde auch mal sagen, das merkt man nicht unbedingt. Das, was ich damals im Test geschrieben habe, war ein Rechenbeispiel. Aber es ist definitiv so, dass der Beinapparat dieses Gewicht anheben muss und eben nicht identisch auf der anderen Seite runterdrückt, weil nun mal der Mensch nicht absolut identisch treten kann. Und deshalb natürlich auch die, also dass jetzt die Leute bei der Tour de France superleichte, ultraleichte Schuhe fahren, hat ja einen Grund, dass die da nicht mit 2 Kilo Bergstiefeln auf dem Pedal stehen, weil sie sich sagen, es ist viel bequemer, mache ich das einfach mal so. Also das hat schon eine Relevanz. Und wenn man eben, ich habe den Test hier gerade mal vor mir, da hat der Specialized, der S-Works Rack-and-Shoe, der wiegt pro Paar, wiegt der 592 Gramm. Und ein ebenfalls sehr, sehr guter Schuh von Shimano, oder der XC501, der kostet 150 und nicht 400, also 380 Euro, sondern nur 150. Der wiegt pro Paar 50 Gramm mehr. Das heißt, pro Seite sind das 25 Gramm. Das wird niemand merken.
Dann gibt es ja tatsächlich keinen Grund, den teuren, also diesen sauteuren Schuh zu kaufen, oder?
Den sauteuren Schuh zu kaufen, ich glaube, in dem Moment ist es tatsächlich so, der packt nochmal anders zu. Also das Obermaterial ist so konsequent auf Race ausgelegt. Der andere Shimano-Schuh, mit dem kann man auch mal ein bisschen gehen. Der hat auch ein bisschen mehr Gummi an der Sohle. Der ist von der gesamten Passform her gutmütiger. Wenn man jetzt pur nur Race will, dann muss man diesen S-Works-Schuh auch nicht kaufen. Aber dafür ist der gemacht. Den fahren ja Profis. Vollprofis, die sich den Schuh anziehen, komplett anknallen, damit 1,5 Stunden Vollgas geben und danach die Dinger wieder ausziehen. Damit fahre ich ja keine Tour von 5 Stunden plus.
Aber ich bin da übrigens vor kurzem mit dem Schuh im Bikepark runtergefahren und wieder mit diesem Rickenschuh. Und das war eine Qual. Mir taten so die Füße danach weh, weil ich hatte nur ein Trailbike dabei, also war eh ein bisschen untermotorisiert. Und dann noch dieser bocksteife Schuh. Ich habe jede Bodenwelle hat mir, glaube ich, irgendwie gefühlt irgendwie die Zehknochen irgendwie einmal neu sortiert.
Die filtern nichts weg, ja.
Ja. Und aber das ist ja dann eigentlich ja wieder spannend oder auch irgendwie schon so ein erstes schönes Resümee. Für ganz, ganz viele ist das preiswertere Produkt ja dann sogar auch das bessere.
Ja,
weil wenn ich jetzt gerade bei dem Schuh jetzt, bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, dann ist dieser 380-Euro Schuh, so toll der auch ist und so high-endig der ist, ist ja für 99% aller Mountainbiker ja eigentlich sogar der falsche Schuh, weil zu hart, zu direkt, zu unbequem, zu teuer am Ende. Und der Schuh für, was waren es jetzt, 120 oder
150?
Euro, 150 Euro ist ja dann für die meisten ja eigentlich der bessere Schuh, weil der ist bequemer, der wiegt kaum mehr, der ist wahrscheinlich, ja, der hat ein bisschen weniger Vortrieb dann oder ein bisschen mehr Bums am Fuß, aber naja, so wie wir alle normal fahren, wenn wir nicht im Renneinsatz sind, dann ob ich jetzt irgendwie 10 Sekunden früher an der Hütte bin oder nicht, ist ja dann auch egal.
Das ist ziemlich egal. Und wir reden jetzt von 150 Euro. Ich höre schon im Hintergrund den Aufschrei. 150 Euro ist immer noch wahnsinnig viel für einen Schuh. Ja, man kann aber auch für 100 Euro einen tollen Cross-Country-Schuh oder einen Klickschuh kaufen. Der wiegt dann natürlich nicht mehr seine 650 Gramm, sondern wahrscheinlich 750 Gramm. Und das kann natürlich auch dem Tourenfahrer, der nun mal an Klickschuhe, wie sie damals in den 90ern noch üblich waren, gewöhnt ist und nicht auf einen Schnürschuh umsteigen will, dem kann das natürlich auch völlig egal sein. Das ist auch ein guter Schuh und ich sage, und niemand von uns wird auch sagen, dass das ein schlechter Schuh ist. Er ist halt einfach für einen anderen Einsatzbereich gemacht und wie du gesagt hast, wenn du mit einem Specialized, mit dem S-Works-Schuh den Bikepark runterfährst, das ist so ein bisschen so, wie wenn du mit einem Ferrari einkaufen gehst. Da wunderst du dich dann auch, warum du über die Schwelle an der Kante zur Tiefgarage nicht reinkommst, weil das Ding da einfach hängen bleibt, weil er so tief gelegt ist. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Sachen auch. Ich hatte auch in dieser, wir hatten dazu ja auch eine Geschichte im Heft gemacht, ich habe da auch eine Vorstellung von einem Helm reingebracht. Der Helm ist nun mal, wir haben vorhin gesagt, man kann einen total günstigen Helm kaufen bei Aldi, Lidl, whatever. Da habe ich ein sehr teures Modell von POC reingenommen, der 250 Euro kostet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil dieser Helm sehr schön zeigt, dass man da, obwohl er die Norm erfüllt, wie der 10-Euro-Helm auch, Zusatzfeatures bekommt, wie ein MIPS-ähnliches System. Das ist da diese Gel-Variante, Spin-Technologie, plus einen ID-Chip, also ein Chip ist in dem Helm eingebaut, mit dem ein Rettungssanitäter einen Scan dieses Helms vornehmen kann. Und ich habe selber diesen Helm zum Test mal bekommen und habe mich gewundert, was man da alles reinschreiben kann und muss. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, was jetzt meine Blutgruppe und so weiter ist. Aber da kann man halt sozusagen durch mehr Kosten einen Zusatznutzen bekommen, den man nicht unbedingt braucht, der aber nett sein kann. Es gibt zum Beispiel auch andere Systeme von Specialized, das Angie-System oder von Abus gibt es auch einen, ich habe jetzt den Namen dieses Produktes vergessen, das sind Sensoren, die Erschütterungen so aufzeichnen oder wahrnehmen können, dass sie im Fall eines Sturzes eine Nachricht an das Smartphone senden, die man deaktivieren muss, also einen Alarm muss man deaktivieren, ansonsten sendet dieser Helm automatisch eine Nachricht an einen hinterlegten Notfallkontakt und der wird dann informiert, wo ist das, da werden GPS-Koordinaten an denjenigen geschickt, also an die Kontaktperson und was passiert ist, also ein Sturz, Achtung, und da gibt es verschiedene Varianten. Das ist auch gerade eine Sache, wo viel Neues oder wo einige Hersteller entwickeln und neue Sachen auf den Markt bringen. Also das ist ja wirklich, ich meine, hätte man das irgendwie vor 15 Jahren jemandem gesagt, dass der Helm automatisch deine GPS-Position an deinen Notfallkontakt schicken kann, hätten auch alle einen Vogel gezeigt. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass da auch das günstige Modell, in dem Fall 130 Euro, immer noch ein teurer Helm, aber der hat auch schon ein MIPS-System, ist also auch super sicher, hat sogar im Test beim TÜV den besten Wert abgeliefert. Insofern, auch darunter gibt es sehr, sehr gute Helme, aber wenn man eben ein bisschen teurer kauft, kriegt man Zusatznutzen, den man nicht unbedingt haben muss, aber der...
Ja, der vielleicht auch viele abschreckt, oder?
Ja.
Also für ganz viele ist sowas ja jetzt mit, oh, mein Helm funkt, Hilfe. Und ja. mein Helm speichert meine GPS-Daten. Also ich glaube, da gehen bei ganz vielen natürlich auch wahrscheinlich die Alarmglocken, so Stichwort Big Brother is watching you. Was macht der denn noch alles, dieser Helm? Wahrscheinlich schickt er alle meine Daten dann an die Firma POC und an Mr. Trump und an den russischen Geheimdienst und die Chinesen kommen. Oder also nein,
Spaß beiseite. Aber die Chinesen dann sozusagen retten, das ist ja schön und gut, aber wir werden ein bisschen länger brauchen wahrscheinlich. Nee, aber schönes Beispiel, ganz pragmatischer habe ich deshalb diesen POC-Helm auch herausgezogen aus dem Angebot an momentan neuen Technologien, weil der eben einen Chip hat, der ausgelesen werden kann im Fall eines Problems. Bei diesen anderen Technologien, die ich genannt habe, ist so ein bisschen das Problem, ich muss eine Handyverbindung haben. Und da muss ich, ich weiß gar nicht, ob das bei allen der Fall ist, aber ich glaube, zumindest bei einer Technologie muss ich auch die Töne aktiviert haben. Das heißt also, im schlimmsten Fall, also mich nervt das immer, wenn ich irgendwie ein Smartphone in der Tasche habe, was Empfang hat, aktivierte Bluetooth-Connection haben muss und dann auch noch Signaltöne von sich gibt. Das finde ich dann persönlich ein bisschen anstrengend, aber ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig bibelfest, bei welchem Hersteller das wie genau gehandhabt ist. Das müsste man einfach, dann müsste man nochmal separat diskutieren. Aber das finde ich halt da ganz gut, dass es eher so eine passive Form der Verbindung ist.
Ja. Gibt es denn jetzt vielleicht um jetzt wirklich noch mal wirklich zum Thema, jetzt sparen wir mal noch ein paar Euro zu kommen. Mhm. Wo kann ich denn hochwertige Produkte vielleicht auch ein bisschen günstiger erwerben? Also ich gebe jetzt mal ein negatives Beispiel. Die Firma Fox zum Beispiel, hatten wir ja gerade schon mal als Beispiel, Federgabeln, Dämpfer, die hat eine ziemlich strenge Preisbindung. Also die Gabeln kriegt man kaum wirklich günstiger als jetzt der UVP ist. Selbst die Vorjahresmodelle sind dann immer noch extrem teuer. Gibt es da irgendwo Sachen, wo du oder wo wir sagen können, hey, das kann man bedenkenlos gebraucht kaufen? Also ich denke mal, der Helm gebraucht kaufen, das versteht wahrscheinlich auch der allerletzte, dass das keine gute Idee ist, weil keiner weiß, was mit diesem Helm vorher mal passiert ist. Gibt es da irgendwie Plattformen, wo man sowas besonders preiswert bekommt? Lohnt es sich jetzt beim Schuh zum Beispiel einfach ein Vorjahresmodell zu nehmen? Kann ich es gebraucht kaufen? Also gibt's da so allgemeine Empfehlungen?
Also kurz zurück zum Helm. Schönes Stichwort, weil gerade beim Helm ist auch eine ziemliche Rolle spielt, aus welchem Modelljahr der stammt, einfach weil Helme sind zwar nicht wie Joghurt, dass die irgendwie schlecht werden, aber die büßen auch an Dämpfungsleistung über die Jahre ein. Das ist einfach dadurch der Fall, dass Helme eigentlich aus Styropor bestehen. Das ist EPS, expandiertes Polystyrol. Das sind so kleine Kügelchen, die werden dann in eine Form hineingepufft, sage ich mal, ist so ein bisschen wie Puffreis oder so. Die dampfen aber auch aus und verlieren dadurch ihre Elastizität und büßen, der Helm wird sozusagen spröde und dadurch ist er dann nicht mehr so leistungsfähig, was Schlagabsorption angeht, zumindest in der Theorie. In der Praxis habe ich mal mit einem TÜV-Experten darüber gesprochen. Der hat sich, als er angefangen hat beim TÜV damals vor zig Jahren, sich mal den Spaß gemacht und seinen 15 Jahre alten Helm auf den Prüfstand gelegt. Und der war immer noch ziemlich gut. Also die Norm hat er, glaube ich, immer noch geschafft. Aber generell ist es so, man sollte, um die Dämpfungsleistung nicht zu stark einzuschränken, auf das Produktionsjahr achten. Das ist auf einem kleinen Sticker, also ein kleiner Aufkleber im Inneren des Helms zu finden. Das ist meist so ein Papierding. Wenn man sehr viel schwitzt und den Helm ab und zu mal waschen will, sollte man das vielleicht mal abfotografieren oder sich irgendwo notieren, von wann dieser Helm ist. Und das sollte, weil das ist auch immer schwierig, wenn man jetzt nur in den Alpen unterwegs ist und der Helm irgendwie 3 Jahre immer auf der Rückbank, auf der Hutablage in der Sonne grillt, dann ist der wahrscheinlich schon nach 2 Jahren nicht mehr so richtig toll. Wenn man den Helm normal verwendet und dunkel lagert im Schrank oder sonst wo, dann kann der 4 bis 7 Jahre auf jeden Fall gut funktionieren. Genau, das kurz zum Thema Helm. Jetzt war die Frage, wo kriegt man denn günstig Teil, beziehungsweise was kann man auch Vorjahresmodell technisch kaufen? Eigentlich eine ganze Menge. Also es ist eigentlich im Zubehörbereich, würde ich jetzt sagen, überall da, wo keine dramatischen Materialneuerfindungen kommen, kann man eigentlich bedenkenlos ein Vorjahresmodell kaufen. Einfach weil es bei den Herstellern so ist, die bringen jedes Jahr oder nicht jedes Jahr, aber oft im Jahr, oft oftmals pro Jahr eine neue Produktpalette raus. Das sind dann andere Farben. Da ist der Reißverschluss ein bisschen weiter links. Aber generell spricht da nichts dagegen, Vorjahressaisonware zu kaufen. Anders sieht es so ein bisschen aus in dem Fall, dass man zum Beispiel, dass eine sehr neue Membran auf den Markt kommt von meinetwegen einem Hersteller wie Gore-Tex auch. Da habe ich zumindest mal im Test die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz frühe Versionen dieser Membran, das war in dem Fall zum Beispiel die Active Shell, die heißt jetzt mittlerweile nur Gore Active, die war ganz am Anfang nicht so robust. Die hat sich schon mal delaminiert und hatte hier und da so ein bisschen Schwierigkeiten. Das egalisiert sich dann relativ schnell, weil eine Firma wie Gore auch eine hervorragende Produktqualitätssicherung hat und da auch schnell reagieren kann. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man da generell Abstand nehmen sollte von einer neuen Technologie, zum Beispiel das Shake-Dry-Material, was jetzt herausgebracht wird. Auch wahnsinnig teuer. Also eine Jacke für 300 Euro will wahrscheinlich auch, werden die wenigsten sich mal ebenso im Vorbeigehen kaufen. Aber ein Hochleistungsmaterial, was neue Maßstäbe setzt im Bereich Wind, Atmungsaktivität, Entschuldigung, Dichtigkeit und Gewicht, das ist einfach, Gore-Tex Shake-Dry schafft es einfach, eine hochatmungsaktive, ich sage es jetzt trotzdem einfach atmungsaktiv, also eine hochatmende Jacke, die super dicht ist, sich extrem gut trägt, in eine zu verbinden. Man bekommt drei Jacken in einer und bezahlt dafür natürlich auch ein bisschen mehr. Aber ja, was ich mich auch frage, gebraucht kaufen, da würde ich jetzt nochmal so ein bisschen, also bei Bekleidung, Schuhe ist so ein bisschen Geschmackssache, will man einen gebrauchten Schuh tragen?
Bitte? Buchstäblich, ja.
Ja, Geschmackssache, ja, Geruchssache vielleicht. Kann man tendenziell machen. Es gibt, glaube ich, öfter mal Leute, die sich einen Schuh im Internet kaufen und es vielleicht dann vertrödeln, den zurückzuschicken, weil sie festgestellt haben, der passt mir nicht so gut. Sowas kann man sicherlich auch gebraucht kaufen. Ansonsten, Plattformen kenne ich jetzt keine, wo man sagen, also ich meine, klar, es gibt irgendwie Auktionshäuser im Internet, wo man günstig Sachen kaufen kann, aber das ist natürlich immer die Frage, was bekommt man da?
Also ich glaube, es gibt zum Beispiel eine Website wie Outdoor Brooker, da kriegt man immer mal wieder auch im Fahrradbereich, also vor allem im Outdoor-Bereich, ganz günstige Angebote, also gerade auch so Schuhe, Helme, immer mal wieder. Sind dann auch oft einfach Auslaufmodelle, aber ich glaube, da spricht nichts gegen. Und im Parts-Bereich ist es natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also da natürlich kann man sich bei eBay eine gebrauchte Fox-Gabel kaufen. Muss man halt ein bisschen Vertrauen haben in den Verkäufer. Also ganz klar. Ja. Ist vielleicht dann bei eBay Kleinanzeigen der bessere Weg, wirklich, wenn es in der Nachbarschaft ist, dann kann man die Gabel wenigstens mal drücken oder wenigstens mal gucken, ob die Tauchrohre bzw. die Schandrohre, ob die frei von Schäden sind. Aber das muss am Ende ja irgendwie, glaube ich, jeder mit sich ausmachen. Und ich denke, das ist das fasst das ganze Thema ja irgendwie, glaube ich, auch bestens zusammen. Also nein, es muss definitiv nicht immer das Teuerste sein. Es muss in den wenigsten Fällen ist das Teuerste wirklich gerade gut genug. Das hast du ein paar Mal gesagt, wer das letzte Fitzelchen rausholen will, klar, der ist beim High-End-Produkt am Ende am besten. Das gilt aber ja für alles quasi im Leben. Also das High-End-Handy ist nun mal auch besser als das für 50 Euro, obwohl beide telefonieren.
Ja.
Und vermutlich sogar beide gleich, vielleicht, oder beim 50-Euro-Handy hält sogar vielleicht der Akku besser, vielleicht ist sogar die Sprachqualität besser. Dafür kannst du halt ganz viele andere Dinge nicht und kann vielleicht nicht so gut fotografieren, hat die langsame Internetverbindung, hat den weniger hochauflösenden Bildschirm und so weiter und so fort. Und ich glaube, es macht, da war ja das Beispiel Schaltung ganz schön. Es macht einfach Sinn, sich für jedes Produkt immer mal wieder zu überlegen, hey, lohnt es sich da, den Euro mehr auszugeben oder vielleicht irgendwie an anderer Stelle, denn Das hast du ja am Anfang gesagt und das stimmt natürlich. Biken oder Mountainbiken ist jetzt auch nicht so der allerbilligste Sport. Zumindest wenn man es auf einem gewissen spaßigen Niveau betreiben will und wenn man wirklich auch eine Ausrüstung haben will, die, wie gesagt, nicht die allerbeste ist, aber die zumindest so für alle Facetten des Mountainbikens auch wirklich gut genug ist. Also die mich eben dann nicht buchstäblich im Regen stehen lässt und die mich nicht, jetzt Stichwort Reifen, in der ersten Kurve vom Rad schmeißt, dann ja, kommen da schon ein paar Euro zusammen. Und ich glaube, da muss man sich einfach gut überlegen, wo investiere ich. Aber am Ende ist es ja für uns alle ein Hobby. Und ich finde, für sein liebstes Hobby, da darf man auch Geld ausgeben. Da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben.
Nee, ist vorhin noch beim Thema Komponenten. Da ist mir noch was Schönes zu eingefallen. Du hattest gesagt, Kette. Kette bei SRAM, da gibt es verschiedene Material- und Stahlgüten. Meines Wissens war das früher bei Shimano nicht so. So, also früher heißt um 2000 rum. Da hieß es damals, dass nur die Oberflächenvergütung ist, dass die einen hat halt vernickelte Außentasche, die andere nicht. Aber das ist ein hervorragendes Beispiel eigentlich, wie man sich genau, wie du eben ein schönes Schlusswort auch gesagt hast, wie man sich bei jedem Part eigentlich oder bei jedem Teil überlegen soll, kann ich da günstiger kaufen oder nicht? Denn die Kette ist zum Beispiel ein super Teil. Das sollte man nicht unbedingt gebraucht kaufen. Und diese Ketten kauft, muss man sich auch im Klaren sein, dass in dem Moment, wo die Kette schneller verschleißt, was sie vielleicht schneller tut als bei einer billigen als toll, dass sie ja auch die anderen Komponenten mit sich in eine Form von Verschleißabgrund reißt. Also da sieht man wirklich, dass ein kleines Teil viele andere beeinflusst, weil dann nutzen sich die Kettenblätter schneller ab und die Ritzel der Kassette und so weiter. Also es ist wirklich, wie du sagst, man muss bei jedem Teil sich überlegen, teuer oder günstig oder vielleicht sogar billig.
Genau.
Hervorragend, ja. Dann würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge Baustellen bzw. Haltestellen abgefahren und danken euch fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch bitte auf Instagram, Facebook, besucht unsere Webseite unter www.mountainbike-magazin.de. Abonniert am besten direkt den Podcast hier auf dieser Seite, dann kommt ihr immer eine Nachricht, wann eine neue Folge online geht. Das ist in der Regel alle 2 Wochen der Fall. Und natürlich unser Heft, darauf wollen wir auch noch hinweisen. Das gibt es natürlich auch, entweder am Kiosk oder wer es sich coronamäßig ganz bequem in den Briefkasten kommen lassen möchte, der bestellt einfach ein Abo. Dann seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite im Wortsinne. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und alles ist fahrbar. Tschüss.
Tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.